Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und dem Programm. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Die Pleite des ältesten Reisekonzerns der Welt, der zugleich einer der größten ist. Thomas Cook stellt den Betrieb ein. Rund 600.000 Reisende sind betroffen. Imke Köhler berichtet aus London.
This is a statement I hoped I would never have to make.
Ein schwerer Gang für Peter Fankhauser heute früh vor die Mikrofone. Dieses Statement wollte er nie abgeben müssen. Der Schweizer Chef von Thomas Cook muss erklären, dass es keine Rettung mehr gibt.
Despite huge efforts over a number of months,
trotz großer Anstrengungen über mehrere Monate hinweg und weiterer intensiver Verhandlungen in den letzten Tagen, sind wir nicht in der Lage gewesen, einen Deal zu fixieren, um unser Unternehmen zu retten.
To save our business.
Der Flugbetrieb wurde eingestellt und bei Gericht Insolvenz beantragt. Rund 1 Million Thomas Cook-Kunden werden damit ihren Urlaub nicht wie geplant antreten können. Rund 600.000 Urlauber müssen zusehen, wie sie wieder nach Hause kommen. Für die Briten unter ihnen ist die Operation Matterhorn angelaufen, die größte Rückholaktion seit dem Zweiten Weltkrieg. Warum aber muss die britische Luftfahrtbehörde mehr als 40 Maschinen chartern, um die britischen Urlauber wieder nach Hause zu bringen? Warum benutzt die Regierung für diese Aktion denn nicht einfach die Thomas Cook-Maschinen? Eine Frage von BBC-Moderator Nick Robinson an den britischen Verkehrsminister Grant Shapps, auf die der Minister aber nicht eindeutig antwortet. Der Moderator bringt es auf den Punkt.
Das Problem ist, dass das Unternehmen liquidiert worden ist. Es steht also nicht zum Verkauf. Und es besteht die Gefahr, dass diese Maschinen beschlagnahmt werden könnten von Leuten, die wollen, dass ihre Rechnungen in anderen Ländern bezahlt werden.
Der Verkehrsminister darauf?
Correct.
Stimmt. Vielen Urlaubern dürfte egal sein, in welchem Flieger es nach Hause geht. Hauptsache, es geht zurück. Allein heute soll sich die Zahl der Briten, die ihren Rückflug antreten wollen, auf 16.000 belaufen. Wie fast zu erwarten war, ist die Informationslage zunächst aber dürftig. Jean am Flughafen von Palma de Mallorca ist leicht frustriert. Sie versucht, nach Newcastle zurückzukommen. Wie es weitergeht?
We don't know. Nobody's telling us anything.
Wir wissen es nicht. Uns sagt keiner was. Wir haben nur im Hotel gehört, dass wir wohl nach Manchester fliegen und dann mit dem Bus nach Newcastle fahren. Und das ist alles. Keiner weiß hier irgendwas.
Nobody else knows anything here.
Für den Reiseexperten Simon Calder ist das Aus für Thomas Cook allerdings keine Überraschung. Der Reisekonzern sei nicht fit für das 21. Jahrhundert gewesen, meint er. Das Konzept von Reisebüros und Pauschalangeboten sei nicht mehr zeitgemäß.
Thomas Cook hat nicht mit der Zeit Schritt gehalten. Es hat immer noch dieser alten Idee nachgehangen, dass die Leute ins Reisebüro gehen, sich hinsetzen und sich sagen lassen, welche Art von Urlaub sie buchen könnten. Die jungen Leute organisieren sich aber den Urlaub so, wie sie ihn wollen, auf dem Smartphone.
The younger generations simply will organize everything the way they want it, probably on their smartphone.
Thomas Cook hätte vor einer umfangreichen Sanierung gestanden, wenn es am Wochenende noch einmal zusätzliche 200 Millionen Pfund gegeben hätte. Aber offenbar war die Sache auch für die Investoren ausgereizt. Denn die 200 Millionen Pfund wären nur zusätzlich gewesen zu einem bereits ausgehandelten Paket von 900 Millionen Pfund.
Imke Köhler war das. Also ein Sanierungsprogramm, das gescheitert ist. Brexit, heißer Sommer, Konkurrenz durch Billiganbieter. Die Pleite von Thomas Cook hat viele Ursachen. Wie viele davon sind eine Spezialität von Thomas Cook alleine? Wie viele weisen auf Probleme in der Touristikbranche allgemein hin? Mit den Fragen geht es nun weiter in den Frankfurter Börsensaal, weiter zu Jan Plate. Herr Plate, zur Pleite die dazugehörigen Kurse zunächst. Den von Thomas Cook gibt es nicht mehr, aber es gibt Kurse der Konkurrenz.
Ja, eben die Thomas Cook-Kurse gibt es nicht mehr, aber zum Beispiel vom Konkurrenten TUI. Und da geht die Aktie deutlich nach oben und sie kann sich verteuern um fast 7%. Dann neben der Reisebranche und ja, wegen der Fluggesellschaft Condor, die zu Thomas Cook gehört, auch der Blick auf die Airlines, auf andere Fluggesellschaften. Da gehen ja dann wohl Anleger davon aus, dass die davon erstmal profitieren könnten. Und da sind die Papiere zum Beispiel von Air France KLM gefragt. Die steigen um 1,5%. Dann sind da die Anteilsscheine des irischen Billigfliegers Ryanair. Die legen auch um fast 1% zu. Unter anderem auch, weil der Pilotenstreik, also der Pilotenstreik der britischen Piloten, abgesagt wurde. Oder dann zum Beispiel auf dem deutschen Markt und dem deutschen Aktienindex DAX. Der Blick natürlich auf die Lufthansa. Die kann zulegen um 1/4%, aber immerhin deutlich besser als der DAX. Soweit schon mal dieser kleine Hinweis.
Die Frage aber nach den speziellen Krisenursachen von Thomas Cook, den Problemen der Branche allgemein, Sie haben Antworten darauf, Herr Plate, von einem Experten eingeholt.
Ja, ich habe das Börsengespräch geführt mit Michael Gierse von Union Investment. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und wollte wissen, mit Blick auf die Reisebranche, erstmal eben der Blick auf Thomas Cook und TUI. Was ist da der wichtige auch Unterschied zwischen TUI und Thomas Cook?
Also der Unterschied zwischen beiden Unternehmen ist, dass die TUI eine bessere Bilanz hat. Sie haben die stärkere Marke. Sie sind mehr im mittleren bis gehobenen Segment, während die Thomas Cook mit ihren Marken eher im mittleren bis unteren Segment ist. Und deswegen sind sie auch anfälliger für dieses Brexit-Szenario. Das heißt, die eher die untere bis mittlere Schicht in Großbritannien, die hat dann Angst, verzichtet eher auf eine Reise und tritt eher die Reise nicht mit Thomas Cook an, während die TUI sogar noch relativ gute Zahlen in England aufweist.
Ist ein Vorteil von TUI unter anderem auch das Geschäft mit den Kreuzfahrten, dass die da besser positioniert sind?
Es kommt noch hinzu, dass die TUI, da haben Sie recht, etwas diversifizierter ist. Das heißt, sie haben Hotels und Kreuzfahrten, die über 50% des Einkommens ausmachen. Während die Thomas Cook die Pauschalreise hat und diese Marke Condor, wo sie ja auch viele Tickets im Einzelverkauf an den Markt bringen, die sind halt relativ anfälliger zu TUI mit solchen Marktgegebenheiten wie den Brexit.
Wie sieht jetzt die Konkurrenzsituation aus? Freuen sich da die Konkurrenten, weil ein Wettbewerber aussteigt?
Die drei größten Pauschalreisemärkte in Europa, Skandinavien, England und Deutschland. In Skandinavien und England hatten wir bisher nur diese beiden noch am Markt. Das heißt, dort hat die TUI den größten Vorteil, weil sie der alleinige am Markt sein wird. Während in Deutschland haben wir noch 6 oder 7 Reiseveranstalter mit einem Marktanteil über 5%. Und hier ist dringend eine Konsolidierung notwendig. Die Konsolidierung ergibt sich jetzt quasi automatisch. Und der lachende Dritte sind halt alle anderen wie TUI, die Rewe-Gruppe, FTI und Altus.
Im fliegerischen Bereich, wenn wir auf die Condor von der Thomas Cook schauen, wird er jetzt Teile, zum Beispiel die Lufthansa, bekommen?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass groß jemand Interesse hat an der Condor, weil sie eine relativ alte Flotte hat. Und wir haben auch gesehen, dass dieses Beispiel Air Berlin doch im Nachhinein große operative Probleme mit sich bringt. Und ich denke mir mal, da wird sich jeder das zweimal überlegen, ob er zur Condor greift. Bei der Lufthansa kann ich mir das nicht vorstellen. Der zweite wäre die TUI, aber TUI hat auch angekündigt, dass sie eigentlich zu viele Flugzeuge haben und eher reduzieren wollen. Also deswegen halte ich das für relativ ausgeschlossen, dass das einer dieser beiden kauft. Es kann natürlich immer sein, dass irgendwo ein anderer auftaucht, der in den Markt drängen wird, aber das halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Wie sieht so sozusagen bedingt Ihr Fazit aus, was wir da jetzt sehen? Ist das ein Einzelfall oder ein Branchenbeben?
Ja, ich denke mal, das ist eher ein Einzelfall. Thomas Cook hatte eine sehr schwache Bilanz. Der Brexit kam hinzu. Also diese Kombination von verschiedenen Faktoren ist relativ unternehmensspezifisch. Die TUI ist davon nicht betroffen. Ihr Geschäft lief bisher relativ gut. Es ist leicht unter den Erwartungen. Deswegen ist die Aktie auch mal abgestürzt dieses Jahr. Hat aber auch noch andere Probleme gehabt. Zum Beispiel die 737 MAX, die TUI im Bestand hat. Aber ich denke mal, das ist eher ein Spezialfall und kein Branchenproblem.
Kann man bedingt auch festhalten, eigentlich wächst die Branche, weil aus Asien immer mehr Menschen Urlaub machen wollen und fliegen wollen. Also grundsätzlich eigentlich eine Branche mit bedingt guten Aussichten?
Das stimmt. Der asiatische Markt wächst sehr stark. Kreuzfahrten wachsen bisher auch noch überdurchschnittlich. Pauschalreise wächst so lala, ein bisschen, nicht mehr viel. Die Einzelreisen wachsen sehr stark. Zum Beispiel Online-Buchungen finden hauptsächlich heute statt nach Mallorca und nach Antalya. Das sind die beiden gefragtesten Ziele für diese Online-Einzelplatz-Buchungen. Das Problem ist allerdings, dass die Reiseveranstalter hier in Europa am asiatischen Markt nicht besonders aktiv sind. Deswegen hat sich ja ein chinesischer Großaktionär mit dem Namen Fosun schon versucht, verschiedene Marken hier zu kaufen. Sie waren ja auch an Thomas Cook interessiert, wollten das Unternehmen retten, was jetzt gescheitert ist. Aber sie haben zum Beispiel auch schon den Club Med aus Frankreich gekauft und versuchen halt, diese westlichen Marken in China zu etablieren. Aber den europäischen Unternehmen ist das bisher nicht gelungen.
sagt Michael Gierse von Union Investment, mit eben dem Blick auf die Reisebranche, aber auch ein bisschen auf die Luftfahrtbranche.
Thomas Cook, haben wir gelernt, also mehr Einzelfall als Branchenproblem. Gleich im Anschluss an diesen Börsenbericht gibt es noch mehr Informationen über Condor, die Flugtochter, die ja weiterfliegt, und über Neckermann und andere Thomas Cook Markentöchter. Wie geht's da weiter? Zunächst aber, Herr Plate, die Stimmungslage an der Börse als Ganzes. Wie steht der DAX da zum Wochenstart?
Ja, für den DAX geht's etwas nach unten. Der DAX fällt um rund 1% auf 12.335 Punkte. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat im September den tiefsten Stand seit mehr als 6 Jahren erreicht. Oder auch im Handelsstreit der USA mit China gibt es einen Dämpfer. Ein geplanter Besuch von chinesischen Delegationsteilnehmern in den landwirtschaftlich geprägten US-Bundesstaat Montana und Nebraska wurde abgesagt, und das trübt auch so ein bisschen die Stimmung.
Es gibt im DAX einen neuen Namen. Keine Überraschung, denn die Entscheidung wurde bereits Anfang des Monats getroffen.
Ja, der bayerische Triebwerksbauer MTU Aero Engines ist neu im DAX und hält sich heute besser als der Markt mit nur einem Minus von einem 0,25%. Hingegen der Absteiger ThyssenKrupp jetzt im MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen deutlicher im Minus. Die ThyssenKrupp-Papiere doch mit einem Abschlag von etwas mehr als 2%.
Was gibt es an anderen Werten, die Ihnen aufgefallen sind?
Ja, da sind zum Beispiel Immobilienwerte. Der DAX-Konzern Vonovia kauft in Schweden dazu, und die Aktien von Vonovia halten sich besser als der Gesamtmarkt. Oder eben in der Immobilienbranche, da steigt Adler Real Estate bei Ado Properties ein, und dann halten sich die Aktien von Ado Properties etwas besser als der Gesamtmarkt. Allerdings geben doch die Papiere von Adler Real Estate sehr deutlich nach. Da geht es um 10,5% nach unten.
Dann hätten wir noch den Euro zum Wochenstart.
Da geht es auch ein bisschen nach unten. Der Euro fällt auf 1,0985 $. Die deutschen Staatsanleihen, aber die sind heute gefragt. Dementsprechend die durchschnittliche Rendite der deutschen Staatsanleihen wieder etwas tiefer im Minus. Jetzt bei minus 0,57%. Und der Goldpreis, der kann steigen um fast 20 $ auf rund 1.520 $.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und Thomas Cook noch einmal. Zum Konzern gehört die Fluggesellschaft Condor. Wir haben es eben gehört, die erstmal weiterfliegen will, aber einen Überbrückungskredit der Bundesregierung verlangt hat oder danach gefragt hat. Es gibt eine Reihe an Touristikmarken, Neckermann als bekannteste zum Beispiel. Und es gibt eine GmbH gleichen Namens im hessischen Oberursel. Wie geht's weiter mit all dem, Mischa Erhard? Was hört man denn aus Oberursel?
Also da hört man zunächst einmal gar nicht so viel. Es gab da heute Morgen eine Meldung aus diesem Konzern. Und darin heißt es, dass die Durchführung von Reisen am 23., also heute, und auch morgen am 24. nicht gewährleistet werden kann. Das heißt also, wer dachte, heute oder morgen mit einer der Töchter, Sie haben sie eben schon angesprochen, in den Urlaub fliegen zu können, das wird nichts. Da ist erstmal alles gestoppt. Und genauso gestoppt natürlich ist der weitere Verkauf von Reisen, bis man da mehr Klarheit hat. Thomas Cook hier in Deutschland, die GmbH, sagt, sie lotet letzte Optionen aus. Mit Bestimmtheit könne man aber im Moment noch nicht viel sagen. Das kann sich aber jede Stunde fast ändern. Also wir erwarten da stündlich Neuigkeiten aus dem Konzern, ob da in irgendeiner Form Lösungen gefunden werden können oder eben nicht. Bei Condor ist es auch so, das hatten wir eben schon angesprochen, die dürfen auch niemanden mehr in den Urlaub fliegen. Aber wie es bis jetzt heißt, fliegt die Linie ja immer noch. Das heißt, Rückreisen sind da wohl noch möglich, so wie es aussieht.
Thomas Cook ist ja so ein Firmengeflecht verschiedener Reiseveranstalter. Warum ist der hiesige Konzern nicht direkt von der Insolvenz der Muttergesellschaft betroffen?
Na, das liegt an der rechtlichen Konstruktion. Diese GmbH hierzulande ist rechtlich gesehen halbwegs unabhängig. Und das gilt auch zum Teil für die Töchter hier in Deutschland. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was da für Verträge im Hintergrund wirken. Also zwischen der Thomas Cook GmbH hier in Deutschland und dem Mutterkonzern in Großbritannien. Muss man da Gewinne abführen? Welche andere Verpflichtungen hat man da gegenüber dem Mutterkonzern? Und davon wird abhängig sein, inwieweit und ob überhaupt Thomas Cook hierzulande weitermachen kann. Wie gesagt, man lotet die letzten Optionen aus. Das sagt ja schon sehr viel. Also da sucht man offenbar noch irgendwelche Lösungen zu finden, obwohl das relativ schwierig ist. Ich habe vorhin mit einem Experten gesprochen, der mir angedeutet hat, theoretisch wäre es möglich, dass Thomas Cook GmbH hier in Deutschland überlebt. Aber das ist eben wirklich nur sehr, sehr theoretisch. Denn wahrscheinlich werden sie sich dieser Insolvenz nicht entziehen können.
Wie sieht es dann aus mit den anderen Reiseveranstaltern? Bucherreisen, Ögertours oder Neckermann? Können die weitermachen?
Also auch hier ist es ähnlich. Die meisten haben eine eigenständige Struktur als GmbHs. Aber auch hier muss man natürlich ganz genau schauen, wie da die Verträge im Hintergrund aussehen, was man da an Gewinnen weitergeben muss und was nicht. Also sie werden auch sehr, sehr wahrscheinlich betroffen sein. Sie werden sich da nicht rausretten können. Inwieweit vielleicht dann Teile überlebensfähig sind, das wird man dann erst sehen müssen. Es ist ein bisschen schwierig, auch durch dieses Konglomerat durchzuschauen, weil es keine genauen Zahlen gibt. Und dazu kommt übrigens jetzt noch ein ganz anderes Problem bei diesen Tochtergesellschaften. Die werden natürlich jetzt keine Neubuchungen mehr haben. Ganz klar. Also jetzt wird natürlich kein Kunde auf die Idee kommen, bei Öger Tours oder auch bei Bucherreisen oder Neckermann irgendetwas zu buchen, weil man ja nicht weiß, wie es weitergeht. Das wiederum heißt, dass diese Konzerne jetzt spätestens sehr, sehr stark von dieser Insolvenz betroffen sein werden.
Eine Sonderstellung nimmt Condor ein. Die Fluggesellschaft hat einen Überbrückungskredit beantragt. Gibt es da was Neues?
Also bis jetzt noch keine Neuigkeiten. Der Überbrückungskredit ist beantragt, das wurde auch bestätigt. Die Regierung prüft das jetzt, die Bundesregierung. Es ist von Insidern verlautbart worden, dass sich dieser Überbrückungskredit im Rahmen von 200 Millionen Euro irgendwo befinden muss. Das liegt natürlich daran, dass die jetzt durch die Schieflage oder durch die Insolvenz eben der Muttergesellschaft in Großbritannien im Zweifel Liquiditätsengpässe haben, also Geld brauchen. Man weiß eben nicht genau, wie es da auch weitergeht. Der Vorteil bei Condor ist ein bisschen in dem Konzern, das haben wir eben auch gehört, dass die immerhin, wie es scheint, Gewinne schreiben. Aber das Problem ist auch hier, es ist etwas undurchsichtig und man hat ja auch schon versucht, Condor zu verkaufen. Da hatten andere keine Interesse dran, weil offenbar die Flotte veraltet ist. Also auch hier wird es relativ schwierig sein, wahrscheinlich den Betrieb so weiterzuführen.
Danke. Aus Frankfurt war das Mischa Erhardt. Und Themenwechsel. Vor 19 Jahren ging ein überraschendes Jobangebot an einen Personaldezernenten der Stadt Hannover, der eigentlich das falsche Parteibuch hatte für den Job und eigentlich in der Szene, in der er sich mit einem Spitzenamt etablieren sollte, auch gar nicht sonderlich bekannt war. Typisches Beispiel dafür, dass Karrieren auch viel mit Glück zu tun haben und der Fähigkeit, im richtigen Moment zuzugreifen. Genau so begann die Karriere von Frank Sirske, als Chef der zweitgrößten Gewerkschaft vor 19 Jahren, als Chef von Verdi. Nach jahrelangen Vorbereitungen sollten sich damals 5 Gewerkschaften zu einer verbinden, als plötzlich einer der führenden Köpfe dieses Prozesses nach einer Abstimmungsniederlage das Handtuch warf. Da musste dann über Nacht Ersatz her, Ersatz für den Spitzenposten der sich neu formierenden Dienstleistungsgewerkschaft. Und das wurde eben Frank Sirske, der weithin unbekannte Ersatzmann mit dem falschen, dem grünen Parteibuch. 18 Jahre lang hat er sich dann im Amt gehalten. Morgen wird der Nachfolger gewählt. Sylvia Stadler blickt auf Frank Sirskes Amtszeit zurück.
Beim letzten Verdi-Bundeskongress vor 4 Jahren köchelte leiser Widerstand. Warum sollte ausgerechnet eine Gewerkschaft, die gegen die Rente mit 67 ist, jemanden zum Chef wählen, der schon 63 ist und nach Ende der 4-jährigen Amtszeit älter als 67 sein würde? Doch der langjährige Vorsitzende Frank Sirske konterte damals:
Ich finde, das ist eine total faire Frage. Ich traue mir zu, mit eurem Einverständnis diese Funktion noch länger auszuüben. Nicht unbegrenzt, aber noch für eine Periode.
Der studierte Politologe wollte noch nicht aufs Altenteil, blieb hörbar und präsent auf den vielen Streiks, die die zweitgrößte deutsche Gewerkschaft Land auf Land ab führt. 2018 zum Beispiel für den öffentlichen Dienst.
Da wird von goldenen Zeiten für die deutsche Wirtschaft gesprochen. Und ich sage, Kolleginnen und Kollegen, an dieser Festtagsstimmung, Kolleginnen und Kollegen, da sollen auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und zwar alle, auch die im öffentlichen Dienst, beteiligt werden und nicht nur die Aktionäre.
Doch nun tritt der gebürtige Niedersachse nicht wieder an. Zur Bilanz seiner 18 Jahre an der Spitze der Dienstleistungsgewerkschaft gehört für ihn vor allem die Einführung des Mindestlohns. Da habe Verdi ganz sicher einen Anteil dran, meint er, aber auch:
Wir haben die letzten Jahre nutzen können dazu, deutliche Reallohnerhöhungen durchzusetzen in vielen Branchen. Wir haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ein Stück Aufwertung der sozialen Berufe, sozialen Erziehungsdienst, Kita-Bereich und des Krankenpflegebereichs zustande kam.
Daneben gibt es Arbeitskämpfe, in denen Verdi gegen Windmühlen zu kämpfen scheint, beim Versandhändler Amazon zum Beispiel. Sirske rückt das Bild gern zurecht.
Bevor wir die ersten Streiks bei Amazon durchgeführt haben, hatte es 4 Jahre lang keine Lohnerhöhungen gegeben. Heute gibt es regelmäßige Lohnerhöhungen, die sich in der Regel orientieren an den Abschlüssen im Einzelhandel. Wir haben Weihnachtsgeld.
Nun macht der Gewerkschaftschef mit dem grünen Parteibuch Platz für Jüngere und er sagt, vorerst habe er keinen Plan.
Wenn ich sagen würde, es fällt mir leicht, es aufzuhören und ich hätte schon ganz klare Bilder von dem, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird, dann wäre das gelogen. Ich bleibe noch in dem einen oder anderen Aufsichtsrat, weil die Kolleginnen und Kollegen das wollen. Und ich werde ganz sicher ein politisch engagierter Mensch bleiben.
Sein designierter Nachfolger Frank Wernicke, 52, soll nun übernehmen. Bestens vorbereitet, sollte man meinen, denn er ist bereits seit 17 Jahren als Vize bei Verdi.
Sylvia Stadler war das. Heute stellt Bundeskanzlerin Merkel das Klimakonzept der Bundesregierung in New York vor den Vereinten Nationen vor. Zu Hause gibt es weiterhin viel Kritik daran. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Grünen-Chef Robert Habeck hat vor allem Änderungen beim CO2-Preis gefordert. Um eine Lenkungswirkung zu erzielen, müsse dieser deutlich schneller ansteigen, sagte er. Der CO2-Preis soll ab 2021 zunächst 10 Euro pro Tonne CO2 betragen und dann bis 2025 auf 35 Euro pro Tonne steigen. Auch der frühere Bundesumweltminister Klaus Töpfer hält das für nicht ausreichend. Die von der Bundesregierung anvisierten Klimaziele könnten so nicht erreicht werden, sagte er heute Morgen im DLF.
Unser Klimapaket, das da verabschiedet worden ist, ist in keiner Weise in der Lage, die Einsparung von 55% bis 2030 in Deutschland zu erreichen. Ich glaube, das wäre eine Illusion, der man sich nicht hingeben darf. Dass das dynamisch weiterentwickelt werden muss, ist ganz eindeutig.
Das Bundesumweltministerium dagegen verteidigt das Klimapaket. Es sei geeignet, um Deutschland bei der Klimapolitik mittelfristig auf Zielkurs zu bringen, hieß es dort. Das Zinstief belastet deutsche Banken und könnte bald auch noch stärker zulasten von Kunden gehen. Es sei wahrscheinlich, dass die Gewinne der Institute in den nächsten Jahren weiter sinken werden, stellten die Finanzaufsicht BaFin und die Deutsche Bundesbank in einer Umfrage fest. Banken zögen daher in ihren Planrechnungen vermehrt auch in Betracht, negative Zinsen an Kunden weiterzugeben. Deutschlands Bankenaufseher befragten von April bis Anfang Juni gut 1400 Banken und Sparkassen. Der Automobilkonzern Volkswagen hat mit der Produktion eigener Batteriezellen für Elektroautos begonnen. Der Konzern eröffnete heute im Werk Salzgitter eine Pilotfertigung für Kleinserien. Zunächst sollen so weitere Erfahrungen gewonnen werden. Das Projekt ist aber als Basis für eine Zellherstellung im großen Rahmen angelegt. Bis Ende 2023 werden mehr als 1 Milliarde Euro dafür investiert. Mittelfristig sollen über 1000 neue Arbeitsplätze in Salzgitter entstehen. Für den Volkswagen-Konzern ist die Zellfertigung wichtiger Bestandteil der neuen E-Mobilitätsstrategie.
Wirtschaftsmeldung mit Katja Scherer. Der Auftritt der Kanzlerin bei der UNO, der beschäftigt auch die Wirtschaftskommentatoren. Frage, wie kommt das Klimapaket der Koalition dort an?
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet, bei den Beschlüssen handle es sich um einen klassischen Kompromiss und das sei allemal besser als nichts. Nur als Vorbild für die übrige Welt wird man das Paket in New York wohl kaum präsentieren können. Zumal das wirklich Wesentliche, Klimaschutz nicht mit Umweltschutz zu verwechseln, den man rein national betreiben kann, in Deutschland leider zu oft vergessen wird. Das A und O bleibt ein vollständiger europäischer Emissionshandel. Etwas wohlwollender klingt die Frankfurter Rundschau. Merkel reist mit einem Klimapaket nach New York, das Kritiker in der Heimat als zu klein geißeln, das jedoch mit einem Volumen von 54 Milliarden Euro immer noch deutlich über dem liegt, was in vergleichbaren Ländern zur Bekämpfung des Klimawandels in die Hand genommen wird. Sicherlich wären mehr Verbindlichkeit und eine höhere Geschwindigkeit wünschenswert. Aber der Anfang ist gemacht. Staaten wie China, Japan und die USA werden in den kommenden Jahren auf Deutschland schauen und kritisch würdigen, ob es technisch und ohne gesellschaftliche Verwerfungen möglich ist, gleichzeitig aus der Atomkraft und der Verstromung von Kohle auszusteigen. Das Straubinger Tagblatt erwartet in den nächsten Tagen viele durchaus positive Absichtserklärungen. Nicht oder kaum aber wird von Dingen die Rede sein, die all das, was da mühsam zusammengetragen wird, konterkarieren werden. Beispielsweise, dass weltweit mehr als 1000 Kohlekraftwerke in Planung sind und dass vor allem China, das sich so umweltbewusst gibt, mit viel Kapital im In- und Ausland beim Bau mit von der Partie ist.
Wirtschaft am Mittag mit Birgit Becker am Mikrofon.